stell mal hier kurz um, ja, so ein bisschen zurück. Dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum. So, guten Morgen. Bin ich mal wieder bei euch. Nach, weiß nicht, 3-4 Jahren in Corona haben wir festgestellt, war es. Und zwar in dieser Feierhalle irgendwo. Kann ich mich noch so dunkel dran erinnern. Das war ganz gut. Ach, hallo, Frank. Wir haben uns vor kurzem erst gesehen, gell? Über eBay, das war auch ganz nett. Ja, ich habe was bei eBay gekauft und plötzlich stellt sich fest, das war der Frank Richter. Hat es mir sogar vorbeigebracht. Das war echt cool. So schnell sieht man sich wieder. Ja, schön bei euch zu sein. Ich hätte das nicht verstellen dürfen, oder? Das war meine Schuld. Ein bisschen höher. Da noch höher. Dann sehe ich da unten nichts mehr. Da sehe ich immer nur so einen schwarzen Punkt auf meinem Skript. Jetzt seht ihr nur noch einen schwarzen Punkt. Okay, ich sag mal kurz noch 2-3 Worte zu uns, damit ihr wisst, wer wir sind. Also ihr habt es gehört, wir kommen aus der FEG in Idstein. Da sind wir jetzt schon über 8 Jahre. Wir sind schon 26 Jahre verheiratet, haben 3 Kinder. Der Größte ist auch schon verheiratet, die Mittlere ist auch nicht mehr zu Hause und die Jüngste ist nur noch da mit 16 Jahren, die Finja. Genau, wir sind zusammen 110 Jahre alt. Könnt ihr euch überlegen, wie sie es aufteilt. Ist aber nicht so schwer, das müsst ihr einfach nur durch 2 teilen. Ja, vor letzten Sonntag war weltweiter Gebetstag für verfolgte Gemeinde, Christen von Open Doors. Ich weiß nicht, ob ihr den hier auch begangen habt. Wir haben den begangen, ich hatte aber keinen Prediger von Open Doors, wie wir das jedes Jahr haben. Und dann hatte ich gedacht, okay, wir machen das Thema schon, aber ich hat das zum Anlass genommen, mal über die Verfolgung Israels nachzudenken und zu sprechen. Weil es ist ja klar, der Verfolgung der Gemeinde geht ja etwas voraus, nämlich die Verfolgung des Volkes Gottes, Israels. Schon sehr, sehr lange, wie wir gleich nur merken werden. Die Verfolgung Israels ist eigentlich, es ist ein heißes Thema, ich weiß, aber ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein, die Verfolgung Israels ist eigentlich irrational. Weil es eigentlich nicht logisch ist, dass man so ein kleines Volk, so ein harmloses Volk, das zudem noch zum großen Segen für die ganze Welt geworden ist durch seine Innovationen, dass man dieses Volk verfolgt oder sogar ausradieren möchte. Das ist eigentlich irrational. Weil dieses Volk hat überhaupt keine Ambition, irgendwie Weltherrschaft anzutreten. Länder um sich herum zu erobern und sein Land zu erweitern, andere vernichten zu wollen. Es ist eigentlich unlogisch, diese Demokratie, in der sich auch viele Palästinenser wohlfühlen und gerne leben, auszulöschen. Also es muss was anderes dahinter stecken, hinter dieser Verfolgung von Gottes Volk, weil, wie gesagt, rational ist es nicht, der Judenhass und der Wunsch der Vernichtung Israels. Es muss was anderes dahinter stecken. Es gibt eine geistliche Ursache und die ist völlig klar und auf die gehe ich auf jeden Fall nachher noch ein. Die Verfolgung Israels hat eine lange Geschichte. Sie ist fast genauso alt, wie die Menschheit alt ist. Werden wir nachher auch noch sehen. Und exemplarisch wird es eben deutlich, geradezu auch in prophetischer Form in diesem Buch Esther, vielmehr in dem, was darin passiert ist. Ich hatte nicht gewusst, dass Rembrandt auch ein Bild dazu gemalt hat. Ihr kennt wahrscheinlich das Bild vom verlorenen Sohn. Und man sieht hier die Ähnlichkeit, ja, wie das Bild angelegt ist. So die Schatten, Licht und Schatten. Es ist ein bisschen undeutlich zu erkennen. Müsste man wahrscheinlich alles runtermachen hier. Also den Hamann, den sieht man jetzt schon gar nicht mehr. Der kommt da links ins Bild rein und serviert. Aber hier ist im Grunde König Ahasverus und seine dann neue Frau Esther zu sehen. Hat er sehr schön gemalt. Das Buch Esther ist ein sehr interessantes Buch. Weiß nicht, ob ihr es mal gelesen habt. 9 Kapitel, vielleicht macht ihr das heute Nachmittag mal. Schaut euch das mal an. Es ist ein interessantes Buch, auch insofern, weil der Name Gottes in diesem Buch überhaupt nicht vorkommt. Da ist auch kein Prophet, der im Namen Gottes irgendwie spricht. Und trotzdem ist es das meistgelesene Buch unter den Juden. Und das hängt mit dem Fest zusammen, dass jedes Jahr Mitte März seit jetzt fast 2500 Jahren jedes Jahr gefeiert wird. Und das ist das Purimfest. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Purimfest. Immer so Mitte März wird das in Israel gefeiert. Und es ruft dem Volk in Erinnerung, wie Gott aus einer sich abzeichnenden Katastrophe, einer Tragödie, einem Völkermord, einem Holocaust, einem geplanten Holocaust, wie es wandelt in eine wunderbare Rettung. Und Esther, dieses junge jüdische Mädchen, diese Weise, die spielt dabei durch ihre Hingabe, durch ihren Mut eine ganz wichtige Rolle. Also das Ganze spielt ungefähr 460 vor Christus. Zu der Zeit war Ahasveros oder griechisch Xerxes, war König. Und er regierte das Perserreich und das war ein riesiges Reich. Er hatte Provinzen eingeteilt, 127 Provinzen. Und irgendwann dachte er sich mal, okay, jetzt feiere ich mal ein großes Fest und stelle mal meinen ganzen Reichtum, meine ganze Schönheit zur Schau. Das hat er gemacht und das war ein ziemlich langes Fest, muss man sich mal vorstellen. 180 Tage haben die gefeiert. 180 Tage gefeiert. Und seine Frau Vashti, die hatte auch ein Fest für die Frauen gemacht. Und als nun der Alkoholpegel so ein bisschen höheren Stand erreicht hatte, das Herz des Königs fröhlich war, das hat wahrscheinlich keine 180 Tage gedauert, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gedacht, okay, jetzt haben die alle meinen Reichtum gesehen, jetzt sollen die auch mal meine schöne Frau sehen. Und dann schickt er jemand rüber zur Feier von seiner Frau und sagt, komm doch mal rüber und zeig dich meinen Leuten. Weil die Männer haben ja unter sich gefeiert, bis auf die Dienerin wahrscheinlich. Komm mal rüber und zeig dich mal. Alle sollen sehen, wie schön du bist. Und was hat Vashti gemacht? Sie hat gesagt, nö, das ist mir doch zu doof. Mich da vor den Männern hinzustellen und zu präsentieren, so als seine Schönheit, als sein Besitz oder was auch immer. Und das ging leider schief also. Und wir Männer können daraus lernen auch. Kleiner Nebengedanke, wenn ihr die Schönheit eurer Frau zur Schau stellen wollt, dann tut das nicht, wenn ihr Alkohol getrunken habt. Also ich sag's heute ganz nüchtern, du bist für mich die Schönste immer noch. Ja, also sie kam nicht, sie hat sich geweigert. Sie war vielleicht zu stolz, vielleicht war sie zu blöd, vorgeführt zu werden. Kann man ja verstehen. Kurzerhand, er erlässt ein Gesetz der Meder und Perser, da kommt auch das Sprichwort her, und sagt, okay, du bist jetzt nicht mehr Königin, du wirst jetzt bestraft dafür. Immerhin hat sie es überlebt, das hätte auch anders für sie ausgehen können. Du wirst keine Königin mehr sein und außerdem wird ein ganzes Gesetz im ganzen Land erlassen, sodass alle Frauen gewarnt sind, es dir gleich zu tun. Er hatte nämlich Angst um die Autorität der Männer zu Hause, wenn sie Vashti quasi als Vorbild haben für sich und dann den Aufstand proben gegen ihre Männer. Darüber könnte man jetzt noch viel reden, sich lange auslassen über Rechte und Frauen und Gleichberechtigung, aber darum geht es nicht, sondern es ist nur die Vorgeschichte, die uns erklärt, die zeigt, warum Esther dann Königin wurde. Also die alte Königin war quasi weg und es musste eine neue her, das ging nicht so schnell. Da wurden erstmal ganz viele der Schönsten schon ausgesucht, Jungfrauen natürlich, und da war auch Esther dabei. Und die wurden nicht einfach auch so zum König gebracht, sondern die wurden erstmal vorbereitet. Ein Jahr lang im königlichen Beauty-Salon vorbereitet auf die Begegnung mit dem König. Das würden manche sich heute vielleicht wünschen, ich weiß es nicht. So verwöhnt zu werden, geölt, gebadet und gemacht. Ein Jahr lang Vorbereitung und dann kamen alle nach und nach vor den König. Und schließlich war es so, um das Ganze abzukürzen, Esther gewann seine Gunst und sie wurde Königin. Esther, die weder Vater noch Mutter hatte und die von ihrem Großonkel Mordechai aufgenommen wurde. Der spielt dann gleich auch noch eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Sie wurde Königin, aber nicht nur, weil sie schön war, sondern auch aufgrund ihres Verhaltens. Denn in Kapitel 2, Vers 15 heißt es, und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Und dann wird etwas beiläufig berichtet von wo Mordechai, also ihr Onkel, der hat mitbekommen, dass ein Komplott gegen den König geplant wird, ein Mordanschlag. Und das hat er dann Esther sagen lassen oder hat es ihr selbst gesagt und sie hat es dem König gesagt. Und dadurch wurde dieser Mordanschlag verhindert. Können wir mal kurz im Hinterkopf behalten, das wird nämlich nochmal wichtig nachher. Und dann kommt Haman ins Spiel. Haman war ein Günstling des Königs, er war ein großer Minister oder sowas ähnliches, ein hoher Angestellter. Und der König erhob ihn über alle anderen Fürsten in seinem Reich. Aber das war diesem Haman noch nicht genug, sondern er wollte, dass alle sich vor ihm beugen. Er wollte, dass alle sich vor ihm niederknien und ihn quasi anbeten. Und das hat der König dann auch so erlassen auf seinen Wunsch hin. Alle sollen ihn anbeten. Er verkörpert für mich in dieser Geschichte irgendwie so der Gegenspieler Gottes, den Satan. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus wird versucht in der Wüste. Und was will der Satan ganz zum Schluss? Er zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt, das will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Der Teufel, der Satan, will angebetet werden. Und den verkörpert er irgendwie. Mordechai hat das natürlich nicht gemacht, denn er war Jude und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und ihn anbeten und ihn alleine und sonst nichts und niemanden. Das hat er geglaubt, das hat er gelebt. Aber das war dem Haman natürlich ein Dorn im Auge. Er dachte, das kann nicht sein. Alle beugen sich vor mir, nur dieser komische Jude, der macht das nicht. Da kann man ja irgendwie nebenbei betrachtet auch sehen, dass wenn man schon alles hat, ne, dass man immer noch unzufrieden ist, wenn man eine Sache sieht, die man nicht hat. Wenn man einen hat, der sich eben nicht beugt vor einem. Er wurde also Fuchs, teufelswild, im Wahnsinn des Wortes. Er kam in Rage, er schwor Rache und es reichte ihm nicht, nur diesen Mordechai dann umzubringen, weil er das nicht tat, sondern er sagt, das ganze Volk will ich auslöschen. Alle Juden müssen weg. Esther 3, Vers 6. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Also der Holocaust war in seinem Herzen schon beschlossene Sache. Alle Juden sollten vernichtet werden. Und es war, wie es leider oft so ist in der Weltgeschichte, durch einen einzigen Mann, durch einen Menschen kommt oft so viel Leid, nicht nur über das jüdische Volk, sondern über die ganze Weltgeschichte. Denken wir an Hitler, an Stalin, an Mao und viele andere. Haman war also fest entschlossen, die Juden auszurotten. Und der Tag, an dem das passieren sollte, der wurde gelost. Und los auf Hebräisch heißt Purim. Und daher das Purimfest, das Fest, an dem eigentlich gelost war, dass das Volk sterben sollte. Aber es wurde zur Rettung dieses Purim, dieses Pur, dieses Los. Die Boten waren schon im ganzen Land unterwegs. Und da bekommt Mordechai das natürlich mit. Überall wurden Zettel aufgehängt, dass man die Juden umbringen sollte und durfte, auf Geheiß des Königs. Das Klagen, das Weinen, die Verzweiflung waren allgegenwärtig zu hören. Überall Not und Angst vor diesem Tag, den der König in seinem Los quasi festgelegt hatte. Und es drang natürlich auch in die Burg ein, in die Burg Susa, wo eben auch Esther war. Und sie hat das mitbekommen. Und sie bekam eine Abschrift dieses Gesetzes und sie bekam von ihrem Großonkel von Mordechai gesagt, geh zum König, Esther, geh zum König und bitte um Gnade für dein Volk. Das Interessante ist, der König wusste noch gar nicht, dass Esther Jüdin ist oder war. Aber sie hatte Angst, weil sie durfte nicht einfach unaufgefordert zum König gehen. Dabei riskierte sie ihr Leben. Und Mordechai antwortete ihr, Kapitel 4, 13, 14, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ein wichtiger Satz, und wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Ich bin sicher, Gott hat das so geführt. Ganz sicher. Sie wusste es vielleicht noch nicht so richtig. Sie musste das erst noch so ihr deutlich werden. Aber was für eine Verantwortung für diese junge Frau. Was für eine Last. Sie war aufgewühlt. Sie hatte Angst. Sie war verzweifelt. Und sie war auf die Hilfe ihres Volkes angewiesen. Und sie sagt zu Mordechai, ruft alle zusammen, betet zu unserem Gott, geht auf die Knie. Auch ich will das machen mit meinen Dienerinnen. Kapitel 4, Vers 16. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten, und sodann will ich zum König hingehen. Mich hat das unweigerlich an die Situation Jesu erinnert. Im Garten Gethsemane. Er hatte auch diesen schweren, viel, viel schwereren Weg vor sich und bittet seine Jünger, geht ins Gebet, betet für mich. Ich kann diesen Weg nicht allein gehen. Und immer wieder klingt dieser Satz vielleicht in ihren Gedanken nach, und wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Will ich mal einen kurzen Schlenker zu uns machen, vielleicht zu unserem privaten Leben. Weil manchmal kommen wir ja auch in Situationen, wo wir uns fragen, wieso bin ich jetzt in dieser Situation? Man, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Königin wurde, das war ja eine Geschichte wie bei Aschenputtel im Grunde. So eine Karriere, die macht man gerne, ja. Man wird die Königin, man ist die Schönste von allen und so. Aber wenn dann doch andere Wegführungen kommen, wo es einem schlecht geht, dann fragt man sich ja immer, warum hat Gott mich in die Situation geführt? Warum geht es mir so schlecht? Warum muss ich leiden? Was soll das, Gott? Und dann können wir uns vielleicht behaltet ihr diesen Satz, dann können wir uns vielleicht in Richtung Gott fragen, Gott, vielleicht hast du mich gerade um dieser Sache willen, in der ich jetzt drinstecke, vielleicht um eines Menschen willen, um meiner Familie willen, um der Gemeinde willen oder anderer willen, in diese Situation gebracht, um irgendwas damit zu bewirken. Esther hat das für sich erkannt und wir dürfen das auch für uns erkennen. Wir dürfen wissen, Römer 8, alles dient uns zum Guten. Und egal welchen Weg wir gehen, egal welche Situation wir hineinkommen, so unangenehm sie auch sein mag, Gott kann was Gutes daraus machen. Und auch dafür ist Esther im Alten Testament, finde ich, schon ein Vorbild. Das auch so anzunehmen und sagen, ja, ich bin jetzt in dieser Situation, ich habe diese Verantwortung und ich will mich von dir gebrauchen lassen, Jesus. Und selbst wenn andere verantwortlich sind für unsere Not, für unsere Schmerzen, für unser Leid, dann kann das auch gelten. Und mir ist da in dem Zusammenhang Josef eingefallen. 1. Mose 50, 20. Ihr zwar hattet es Böse gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte es beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das ist genau das gleiche Prinzip im Grunde. Gott beruft jemanden, er geht schwere Wege, aber Gott hat ein gutes Ziel damit. Er will nicht nur einen Menschen, er will ein ganzes Volk am Leben erhalten, sein Volk. Also Esther geht zum König, um es kurz zu machen, das Volk wird gerettet. Haman muss Mordechai sogar ehren. Jetzt kommt dieser Hinweis auf den Mordanschlag von damals. Das hat nämlich der König, Gott hat es nämlich gefügt, dass der König einfach mal seine Unterlagen gelesen hat und dann gesagt hat, huch, da hat ja jemand verhindert, dass ich umgebracht werde. Wer war das denn? Ja, der Mordechai. Haman, was würde man denn mit einem Menschen machen, der so etwas tut? Ja, den müsste man ehren. Er dachte erst, er meint ihn, ja, als Haman. Den müsste man ehren, den müsste man auf dem Pferd durch den Hof führen und vor ihm ausrufen, Lobhymnen auf ihn singen oder so. Und dann sagt er, ja, Haman, genau, mach das mal mit der Mordreihe. Das war schon heftig, glaube ich, oder? Das war schon ziemlich bitter. Und noch viel bitterer war natürlich, dass den Pfahl, der Haman schon für Mordechai im Hof hat aufstellen lassen, dieser Galgen, an dem hing er schließlich selbst. Das ist der Ursprung des Purimfestes. Die Zeiten der Schmerzen und der Trauer wurden in Freude verwandelt. Man überbringt sich kleine Geschenke, feiert mit Freunden und Verwandten. Eine prophetische Geschichte, gewisserweise. Eine wichtige Geschichte. Und ich möchte aber, wie gesagt, auch nochmal auf den Ursprung des Judenhasses generell auf den Grund gehen. Denn wie schon gesagt, es ist ja nicht rational, nicht logisch, dass so ein kleines und harmloses Volk verfolgt wird. Der erste Hinweis auf die Feindschaft gegen Gottes Volk und gleichzeitig schon auf die Rettung, die aus diesem Volk hervorgehen wird, findet sich schon ganz am Anfang in der Bibel. Der erste Hinweis auf die Feindschaft gegen Gottes Volk ist fast so alt wie die Menschheit. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und ich will deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Feindschaft zwischen dir und der Frau. Man kann aber auch sagen, Feindschaft zwischen dir und deinem Nachkommen, also die des Teufels, und dir, der Frau, und deinem Nachkommen. Man kann da auch Einzahlen lesen, Singular. Zwischen dir und dem einen. Beides ist möglich. Gerhard Meyer schreibt, ich habe euch das Zitat mitgebracht, es sagt, die dauerhafte Feindschaft zwischen Satan und der Frau, die für alle Menschen steht, sowie zwischen dem Samen Satans, seinen Helfern, und dem Samen der Frau, dem Messias voraus. Und das ist interessant. Der Same der Frau, also der eine, der Messias, der aus diesem Geschlecht hervorgeht, sollte dem Satan den Kopf zertreten. Wann hat er das gemacht? Am Kreuz, natürlich. Am Kreuz hat er den Tod und den Teufel und den Satan besiegt. Und er wird dir in die Ferse stechen. Auch das hat Jesus am Kreuz erlebt, indem ihm die Nägel durch die Füße getrieben wurden. So starb Jesus am Kreuz qualvoll und es hat sich erfüllt, was Gott direkt nach dem Sündenfall als Rettung angekündigt hat. Er starb, er hat den Tod, den Teufel besiegt, um uns von Sünde zu befreien und für uns den Sieg über die Sünde, die Hölle und den Satan errungen. Das ist interessant. Das ist mir jetzt beim Vorbereiten, vorletzte Woche schon, zum ersten Mal so aufgefallen. Das Evangelium wird direkt nach dem Sündenfall verkündigt. Also direkt nach dem Sündenfall verheißt Gott der Eva diesen Retter, noch bevor er von dem Fluch spricht, den sie trotzdem tragen müssen, aufgrund des Sündenfalls. Also zwischen Sündenfall und Fluch ist das Evangelium schon drin. Er wird dir den Kopf zertreten. Er wird den zur Rechenschaft ziehen und den vernichten, der dazu es euch verführt hat, euch von Gott loszusagen. Und die Tatsache, dass der Messias, der Same der Frau genannt wird, ist außerdem ein Hinweis auch auf die Jungfrauengeburt. Normalerweise ist es ja üblich, dass immer die Generationenfolge vom Mann herkommt. Aber Jesus hatte ja keinen irdischen Vater. Er wurde ja durch den Heiligen Geist, wurde ja Maria schwanger. Also es ist logisch, dass es der Nachkomme der Frau ist und nicht eines Mannes. Galater 3, Vers 16 heißt es, dem Abraham wurde die Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht um seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen und der ist Christus. Also schon mit Blick auf Adam gilt auch dieses Konzept, dieses Prinzip, da kommt einer, der Verheißene. Ein Nachkomme wird den Teufel besiegen. Und nachdem Gott Abraham berufen hatte und damit sein Volk Israel, war klar, dass der Messias aus diesem Volk hervorgehen würde. Jesus selbst hat gesagt in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Und deswegen ist es völlig logisch, dass Satan dieses Volk von Anfang an vernichten wollte. Von Anfang an. Weil er weiß, aus diesem Volk kommt der, der mir den Kopf zertritt. Und das wird überaus deutlich, wenn wir Offenbarung 12 lesen, Verse 1 bis 5. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademen hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Wenn wir das jetzt zusammenkriegen mit dem, was ich vorher gesagt habe, dann wird eigentlich relativ schnell klar, wer diese Frau ist. Es ist nicht Maria, wie die katholische Kirche meint zu glauben und sie und dieses Bild dafür in Anspruch nehmen zu können. Nein, es geht um das Volk Israel. Israel ist diese Frau. Die Frau dient ja oft als Abbild Israels. Jesaja 54. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Vers 5. Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der heilige Gott. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Dein Gemahl ist der Erlöser, das Volk Israel ist gemeint. Jeremia 2, 1 und 2. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, geh und rufe in alle Ohren Jerusalems, so spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, Israel die Braut. Wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Oder denken wir an Hosea, der diese Gomer heiraten sollte, die Prostituierte, die ein Bild für Israel ist, das auch immer wieder Ehebruch mit anderen Völkern trieb. Gott die Ehe gebrochen hatte. Und dann natürlich auch die 12 Sterne auf ihrem Haupt als Kranz. Das sind natürlich die 12 Stämme Israels gemeint. Also die Frau symbolisiert Israel als das alttestamentliche Gottesvolk, als seine Gemeinde. Und dass diese Frau in Offenbarung 12 gebären sollte, zeigt ganz klar, dass es um Jesus geht, der eben aus Israel hervorgeht, aus seinem Volk, von dieser Maria. Das Heil kommt von den Juden. Und deshalb verfolgt Satan in Offenbarung 12 diese Frau, Gottes Volk, um die Geburt Jesu zu verhindern. Und das können wir im Neuen Testament nachlesen. Kaum, dass Jesus geboren war. Was war denn los? Es ging los. Herodes hatte, wer weiß, wie viele hunderte Kinder wahrscheinlich umbringen lassen, weil es hieß, da kommt ein König, der macht die Konkurrenz. Also sind sie nach Ägypten geflohen. Petrus, der Jesus zur Seite nimmt, er meint ihm, einen guten Rat geben zu können, so mit Blick auf das, was Jesus gesagt hatte, dass er sterben wird, und sagt ihm, nein, Jesus, musst du nicht, tu das lieber nicht. Und Jesus sagt, geh weg, Satan. Du meinst nicht, was Gottes ist. Das ist meine Bestimmung, zu sterben für das Volk. Oder die Versuchung in der Wüste, die Versuchung am Kreuz, die schwerste überhaupt. Die schwerste überhaupt. Komm runter, dann glauben wir an dich. Er wollte verhindern, dass er stirbt. Und gleichzeitig hat er ihn ans Kreuz gebracht. Aber es wird klar, der Satan ist zwar sehr raffiniert, aber er hat nicht die Weisheit Gottes. Howard Bass, der Pastor der Gemeinde Nachalat Yeshua in Beersheba, der hat es in der letzten Zeitschrift AMSI, Arbeitsgemeinschaft Messianisches Zeugnis in Israel, so formuliert. Es sei unmöglich, gegen Antisemitismus angemessen vorzugehen, ohne sich bewusst zu sein, dass er vom Hass Satans auf das jüdische Volk und Israel herrühre und einen geistlichen Angriff gegen den Schöpfer und Erlöser selbst darstelle. Dieser hasserfüllte und mörderische Geist werde vor der Wiederkunft Jesu noch zunehmen. Und das erleben wir ja gerade, oder? Das erleben wir gerade. Israel wird diesen Hass gegen sich nie militärisch ausmerzen können. Und sie haben es ja auch schon auf andere Weise versucht, das muss man ja auch sehen. Sie haben ja immer wieder die Hand gereicht, Kompromisse gemacht, Lebensmittel geschickt, Wasser, Strom geliefert, Arbeitsplätze ermöglicht und. Trotzdem werden sie gehasst, weil Satan, der Ur-Antisemit, ein Mörder und Lügner ist von Anfang an. Das hat ja Jesus gesagt, Johannes 8. Der Satan ist ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Er verbreitet sehr viele Lügen und er dominiert geradezu auch die Medienlandschaft mit zweifelhafter und einseitiger Berichterstattung. Auch mit dem Ziel, bin ich überzeugt, die Weltgemeinschaft mit seinem Hass auf das Volk Gottes zu infizieren. Ein älteres Beispiel, das ist schon ein bisschen älter, habe ich mal gelesen, mit Blick auf das Purimfest. Schauen wir noch mal kurz darauf. Am 15. März vor 20 Jahren hat eine promovierte Kolumnistin einen Artikel, also eine islamische Kolumnistin, Artikel veröffentlicht über das Purimfest der Israelis. Und darin hat sie behauptet, dass die Juden für dieses Fest ein bestimmtes Gebäck herstellen, wozu sie Menschenblut von Christen verwenden würden und von Muslimen. Das würde aus den Adern gezogen und damit würde dieses Gebäck gebacken. So viel zu diesem Purimfest aus islamistischer Sicht. Aber das ist ja auch nichts Neues. Ältere Geschwister können sich vielleicht noch an den Stürmer erinnern, das nationalsozialistische Hetzblatt, das sich auch mal dem Purim-Fest gewidmet hat. Hamann wird dort durch Hitler gelobt, als eben einer, der das Volk Gottes vernichten wollte. Hätte er mal aus dieser Geschichte gelernt, hätte er sie mal gelesen, dann hätte er gesehen, dass zuletzt Hamann gestorben ist und Gott sein Volk gerettet hat. Die Selbstmordattentate seit Jahrzehnten, die werden in regelmäßiger Weise oft oder wurden in regelmäßiger Weise oft genau am Purimfest geplant. Und es zeigt, dass die Hamanns, die das Volk vernichten wollen, nach wie vor in dieser Welt leben. Ist ja ein interessantes Wortspiel. Hamann und Hamas. Ja. Und ihr wisst ja mittlerweile wahrscheinlich, was Hamas bedeutet. Ja. Es gibt ja eine hebräische Form, die bedeutet Unrecht und Gewalt. Hamas, 1. Mose 6, könnt ihr das lesen? Die Erde war erfüllt von Unrecht und Gewalt. Hamas. Und die Muslime übersetzen Hamas in ihrer Sprache als Eifer, als Begeisterung. Ja, wofür denn? Eben das Volk Israel auszurotten. Für uns sollte diese Geschichte und dieses Fest der Juden eine Erinnerung sein, eine Mahnung, dass wir für dieses Volk auch die Stimme erheben. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, das ist völlig klar. Es sind auch nur Menschen, die auch Fehler machen. Aber vor allem für dieses Volk zu beten und es zu segnen, denn darauf liegt auch Segen. Ihr kennt diesen Vers, 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wieder in dir, in diesem einen Nachkommen, der aus Abrahams hervorgeht, aus dem Volk Israel, Jesus. Vielleicht kennt ihr die Hatikva. Die Hoffnung heißt das auf Hebräisch. Die Hatikva. Das ist die Nationalhymne von Israel. Und dort heißt es, solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin vorwärts ein Auge nach Zion blickt, so lange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt zu sein, ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und in Jerusalem. Gottes Volk braucht unsere Stimme, aber vor allem auch unser Gebet, damit sie ihre wahre Hoffnung, ihre wirkliche Hoffnung erkennen. Das ist nicht nur ein Stück Erde, das Gott ihnen geschenkt hat, schon vor 3.500 Jahren, in dem sie in Frieden miteinander leben können. Ihre Hoffnung ist ihr Messias, ist Joshua, ist Jesus Christus, der gekommen ist, um für die Schuld aller Menschen zu sterben, der sein Volk befreit hat. Und der sich an ihm verherrlichen wird, wenn er wiederkommen wird. Noch ist Israel zu stark, denke ich mir oft. Sie können sich noch gut selbst verteidigen mit Unterstützung des Westens. Aber wir wissen, es wird ja darauf hinauslaufen, dass alle über sie herfallen werden und sie sich nicht mehr helfen können. Und das ist der Zeitpunkt, wo Jesus kommt. Und dann werden sie den sehen, den sie durchbohrt haben. Israel ist ein auserwähltes Volk. Es ist nicht unantastbar oder unschuldig. Sie brauchen auch Erlösung, sie brauchen auch Vergebung, sie brauchen ihre Hoffnung, ihren Jesias. Jesaja 44, denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht, Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jubelt ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und all ihr Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Gott hat das in der Vergangenheit schon immer wieder getan. Er hat sich immer wieder an seinem Volk verherrlicht. Wir können die Geschichte Israels im Geiste abspielen, wie er das getan hat, als er sie aus Ägypten hinausgeführt hat. Die Rückkehr aus Babylon, sie durften ihren Tempel wieder bauen. Die Staatsgründung, der Sechstagekrieg, immer wieder hat Gott sich an seinem Volk verherrlicht. Aber zum Schluss wird er das tun und zum letzten Mal tun, wenn sie selbst überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben. Gott hat sein Volk erlöst am Kreuz, wie auch uns alle anderen auch. Der Satan konnte es nicht verhindern, auch wenn er es noch so sehr hasst. Aber dieser Sieg, diese Erlösung, diese Hoffnung, die wird nur dem zuteil, der es auch im Glauben annimmt. Im Glauben an diesen Gott und an seinen Sohn Jesus. Der die Hoffnung auf neues und ewiges Leben in einem neuen Land, in der neuen Erde, in dem wirklich Frieden herrscht. Ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Das schenkt Gott dem, der glaubt. Und das ist ratsam, das möglichst früh auch festzumachen. Vielleicht ist heute Morgen ja auch jemand da, der das so noch nicht festgemacht hat, mit diesem Gott, an diesen Jesus zu glauben und seine Hoffnung auf ihn zu setzen. Wenn das so sein sollte und das jemand möchte, dann bin ich gern bereit, nach dem Gottesdienst auch darüber zu reden, darüber zu beten. Wir wollen jetzt zum Abschluss dieses Themas die Chatikva uns zusingen lassen oder uns anhören. Unterlegt mit einigen Bildern aus der Geschichte Israels, wie Gott sich verherrlicht hat. Ja, ich dachte, wir bleiben jetzt einfach sitzen, weil es ist, sonst sieht man das nicht mehr, wenn die Leinwand ist ein bisschen niedrig. Schauen wir uns diese Nationalhymne Israels an und haben dann auch eine Gebetszeit, wo wir für Israel beten können. Und nach dieser Gebetszeit singen wir ein Lied, das die gleiche Melodie hat wie die Nationalhymne Israels. Zünde einen Feuer. Herr, in Herzen mir. Aber zunächst hören wir uns diese Nationalhymne an, schauen uns das Bilder dazu an und beten dann für Gottes Volk. So